Erst einmal haben wir ja das Thema der Segen des Gebens, ja. Und so will ich heute einfach nur eine kurze Geschichte betrachten, die zu unserem Thema passt. Wir kommen immer mehr praktisch hinein in eine mehr oder weniger eine Wirtschaftskrise, was für uns ein klein bisschen ungewöhnlich ist. Für andere Völker ist das ganz normal. Die würden sich freuen, wenn sie so leben könnten, wie wir noch leben können. Aber bei uns sieht das einfach anders aus. Und zum anderen kommt auch noch hinzu, dass eben in unserer Situation auch sehr viel mehr an einer solchen Wirtschaftskrise dranhängt. Und wir wollen ganz besonders uns auch ausrüsten für solche Krisen, die auf uns zukommen. Und lernen in allem, ganz besonders eben auch auf der wirtschaftlichen Ebene, zu leben im Reich Gottes, aus dem Reich Gottes. Und das Geben ist ein, ich möchte sagen, ein heiliges Gesetz, ein Grundgesetz des Reiches Gottes. Es ist ein Gesetz des Lebens. Das Leben besteht aus Geben. Eine Zelle gibt sich hin der anderen Zelle. Alles, was uns umgibt, die ganze Schöpfung, lebt in diesem Gesetz. Und so ist das nur unter uns nicht so bekannt. Aber damit wir da hineinfinden in diese große Herrlichkeit und wirklich herauskommen aus aller Sorge, denn der Heiland sagt selber, schaut die Vögel des Himmels an, nicht? Sie ernten nicht, sie arbeiten nicht in dem Sinne, und der Vater im Himmel ernährt sie doch und schaut die Blumen an. Und wie schön sie aussehen, selbst Salomo war nicht so herrlich gekleidet wie sie. Diesen Punkt, der wird uns ganz besonders begegnen an diesem Wochenende. Und so möchte ich eine Geschichte hier erst einmal vorlesen und einige Betrachtungen zu dieser Geschichte geben. Wir wissen, also das Umfeld ist so, das Volk Israel hatte immer große Mühen oder es kam immer zu großen Gerichten, wenn Götzendienst im Spiel war. Dann kam es zu Kriegen, dann kam es auch zu anderen Nöten, vor allen Dingen auch zu Trockenheiten. Und das geschah auch hier. Wir wissen, dass Elia sogar darum betet, weil eben der König Ahab und seine Frau also ganz hochkarätig im Götzendienst waren und die Menschen eben anfingen, diesen Götzendienst auch zu begehen. Und zwar kam man immer wieder in den Götzendienst, hauptsächlich dadurch, weil man Fruchtbarkeitsgötter angebetet hat, damit die Ernte gelingen sollte. Die Menschen zu der damaligen Zeit waren sehr abhängig von einer guten Ernte. Und so haben sie sich dann oft, sie haben nicht die Korrekturen Gottes angenommen, wenn beispielsweise der erwünschte Regen nicht kam, sondern sie haben sich dann an die anderen Götter gewandt, um praktisch Regen zu erzwingen. Und so kam es dann, dass letztlich der Elia gebetet hat, dass es nicht mehr regnen sollte, 3 Jahre lang. Oder 3,5 sogar. Ja, und dann kam es zuerst mal zu einer großen Verfolgung. Der Elia wurde diesbezüglich gesucht vom König, um ihn zu töten und so weiter. Aber ich lese mal hier über dieses Wunder, was in Sarepta geschieht. Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach, denn es fiel kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn, also an Elia: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Dort habe ich einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Sarepta. Als er zum Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er sprach sie an und sagte: Hol mir doch in einem Krug ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie hinging, es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch noch einen Bissen Brot mit. Da erwiderte sie: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Gerade sammle ich hier ein paar Stücke Holz, dann will ich heimgehen und für mich und meinen Sohn etwas zum Essen zubereiten und dann sterben. Also, ich lese lieber den Satz nochmal. Dann will ich heimgehen und für mich und meinen Sohn etwas zum Essen zubereiten und dann sterben. Elia aber antwortete ihr: Fürchte dich nicht, geh hin, tu, wie du gesagt hast, nur mach mir zuerst einen kleinen Fladen und bring ihn mir heraus. Für dich aber und für deinen Sohn mach danach einen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr Regen fallen lässt auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und sie hatte zu essen, sie und ihr Sohn. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia gesprochen hatte. Ich glaube, der Pfarrer von Ars hat ähnliche Wunder erlebt, dass eben das Getreide am Boden nicht, also praktisch sich immer irgendwie geheimnisvoll vermehrt hat. Aber auch andere Geschichten weiß ich, die ebenso im Glauben gelebt haben und dann eben eine solche Vermehrung erlebt haben. Wir müssen uns klar machen, was hier vorgeht, ist einfach, dass Gott sich erweisen will als der Gott, der wirklich Himmel und Erde gemacht hat, der die Gesetze gemacht hat, auch die heiligen Gesetze des Wortes Gottes, und dass es nach seinen Plänen geht und nicht nach den Plänen der Menschen. Und wenn er den Regen zurücknimmt, dann können diese Götter angebetet werden, wie man es eben auch kann, und es passiert nichts. Wir wissen, wie es geschehen ist. Der Regen kam einfach nicht. Und ich könnte glauben, dass all die Priester, diese Götzenpriester, gebetet haben, was das Zeug hielt. Aber der Regen kam nicht und die Trockenheit wurde immer schwerwiegender und das Vieh, es starb und alles im Land ging zugrunde und die Hungersnot wurde groß. Und sogar der Elia, der sich dafür am Bach versteckt hat, wurde ja auch von Gott ernährt. Wir wissen das ja, dass die Raben kamen und brachten ihm Fleisch und er konnte trinken von dem Bach. Aber als der Bach dann auch versiegte, weil die Trockenheit blieb, da schickte Gott ihn nach Sarepta und sagte, da geh hin und dort werde ich dich versorgen. Dort ist eine Witwe, die soll dich versorgen. Und so macht er sich auf und geht und findet diese Witwe. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gedacht hat, ach ja, wunderbar. Das ist ja wunderbar, die Führung ist ja herrlich. Jetzt treffe ich die ja gleich an und ich könnte mir auch denken, dass er Hunger hatte. Und dann bittet er sie erstmal um Wasser und sie bringt ihm das Wasser und dann will ihm das Wasser holen und da sagt er ihr, bring mir auch ein bisschen Brot. Und dann sagt diese Witwe, so wahr Gott lebt, ich habe kein Brot. Was ich noch habe, ist ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl und das werde ich jetzt noch zubereiten, da will ich jetzt noch ein bisschen was zubereiten und dann wollen wir sterben, mein Sohn und ich. Und Elia sagt, der gibt ihm dann diese prophetische, geh, mach, was Gott sagt. Mach das so, wie du willst, wie du das vorhast. Back so ein bisschen was mit dem Öl und dem, aber mir bring ein Plätzchen oder ein Stückchen zuerst. Man könnte sagen, welch eine Anmaßung. Er hat gerade gehört, sie hat nichts mehr zu essen. Das bisschen, was sie haben, davon soll er auch noch das Erste kriegen. Aber die Witwe tut das. Wir können uns denken, sie ist eine fromme Witwe. Sie merkt vielleicht im Ersten sofort, das ist ein Mann Gottes. Und sie kennt das Gesetz, erstmal Gott zu gehorchen und Gott zuerst. Erst Gott. Und so macht sie, was dieser Prophet ihr sagt. Und bringt ihm zuerst dieses Stückchen Gebackenes. Und dann heißt es, so spricht der Herr, der Mehltopf soll nicht leer werden. Und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen fallen lässt. Das sagt er ihr vorher. Und dann heißt es, da ging sie hin und tat, was Elia sagte. Und sie hatten zu essen, sie und ihr Sohn. Der Mehltopf wurde nicht leer, der Ölkrug versiegte nicht, nach dem Wort des Herrn, das durch Elia gesprochen wurde. Diese sichtbare Welt mit all ihren Belangen steht unter der Herrschaft, sie steht einfach unter der Herrschaft Gottes. Sie steht unter der Herrschaft des Reiches Gottes. Und vor allen Dingen steht sie unter diesem heiligen Gesetz des Gebens. Diese arme Witwe, die nichts mehr hatte, die also praktisch am Verhungern war, wird gerettet, aus dieser Hungersnot herausgerettet, indem sie das gibt, was sie hat, indem sie gibt. Ich weiß von Menschen, die zum Beispiel in Afrika unter den ganz Armen arbeiten, dass sie eben auch diese Menschen erziehen zu geben. Und das Eigenartige ist, je mehr sie zum Geben ermuntert werden, umso mehr kommt auch die Gnade wird die Armut gebrochen. Wir sehen das manchmal so falsch und denken, ja, die sind nur hinterm Geld her, so diese Leute, so Missionare oder so. Aber es ist nicht so. Es ist wirklich ein heiliges Gesetz und wir werden noch lernen, was es bedeutet, wenn wir in diesem heiligen Gesetz leben lernen. Wenn wir überhaupt auf allen Ebenen, wo der Mangel ist, wo unser Mangel ist, das muss jetzt nicht Brot sein, das muss nicht Geld sein, das könnte eine Arbeitsstelle sein. Aber ich würde zum Beispiel ermutigen in so einem Fall, dass man nicht zu Hause bleibt, sondern hingeht und vielleicht einfach seine Arbeitskraft einem Menschen anbietet, der es braucht. Und ich bin davon überzeugt, ich weiß es zum Beispiel von einer jungen Frau, die also arbeitslos war. Und sah überhaupt nicht aus, dass sie eine Arbeitsstelle bekam. Sie hatte sehr gute Zeugnisse und dadurch wurde sie auch immer wieder zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Aber das ist ja so ein Trick. Man lädt mehrere Leute zum Vorstellungsgespräch ein, hat bereits schon die Wahl getroffen und diese Armen, die sich da Hoffnung machen, gehen wieder leer aus. Und so ist es ihr viele, viele Male passiert. Und dann hat sie beschlossen. Sie hat einfach so gebetet und hat gesagt, ich bin beim Herrn angestellt. Ich bin nicht mehr arbeitslos. Sie hat nicht mehr gesagt, ich bin arbeitslos, sondern ich bin nicht mehr arbeitslos. Ich bin beim Herrn angestellt. Und dann hat sie ganz normal gearbeitet. Sie hat also ihrer Mutter geholfen und sie hat, also bevor sie wusste, dass jemand Arbeit also nötig hatte, hat sie gearbeitet und immer wieder gesagt, sie ist beim Herrn angestellt. Und dann dauerte es nicht lange, über eine Frau bekam sie dann eine Arbeitsstelle bei einem Pfarrer als Pfarrhaushälterin. Einfach so. Und das war für sie eine sehr, sehr gute Lösung. Zum Beispiel solche Dinge. Also wenn wir Mangel haben, ja, wo unser Mangel ist, dann würde ich sie ermuntern, einfach zu beten, was da jetzt zu tun ist und einfach sich in das Reich Gottes begeben, denn im Reich Gottes gibt es keinen Mangel. Aber da gibt es halt diese Gesetze und eines dieser Gesetze ist das Gesetz des Gebens. Und das Gesetz des Gebens ist ein Gesetz der Vermehrung. Wie wir das eben hier bei dieser Witwe sehen. Sie gibt und es vermehrt sich. Und es hört überhaupt nicht auf, sich zu vermehren, bis es wieder regnet und bis wieder eine neue Ernte kommt. Bis wieder ganz normal die Nahrung auf dem Feld wachsen kann. Was da sich an großen Gnaden im Hintergrund, was sich da verbirgt, darüber wollen wir morgen noch sprechen. Man kann das ganz leicht auch wieder so falsch verstehen. Man kann also sagen, ja, dann soll ich auch noch geben. Und dann gibt man so. Und ich weiß noch so, wie es mir manchmal gegangen ist. Und dann gibt man eigentlich nicht mit einem fröhlichen Herzen. Man gibt einfach, weil man weiß, es ist einfach nötig, Gott sagt es und so will ich eben auch geben. Oder man sieht die Not, man sieht große Not und ist von der Not so angerührt und gibt einfach. Das sieht Gott auch an. Denn es heißt ja, wer dem Armen gibt, der leiht den Herrn. Also wenn man den Armen etwas gibt, dann hat man eine Leihgabe bei Gott. Und zu seiner Zeit kommt das zurück. Das ist auf jeden Fall so. Aber was ich Ihnen an diesem Wochenende übermitteln möchte, das ist sehr viel mehr. Dass Sie aus dem Gesetz des Gebens herauskommen, sondern in die Herrlichkeit, in die Gnade des Reiches Gottes. Dass dieses Geben auch durch das Wort Gottes in Ihrem Herzen geschieht und aus Ihnen praktisch herausströmt. Dass Ihr ganzes Wesen erfasst wird vom Geben und praktisch ein gebendes Wesen werden, so wie Gott ein Geber ist. Und dass wir an uns, an den Kindern Gottes, dieses Merkmal auch da ist. Das Merkmal des Gebens, weil Gott ein Geber ist. Und dass dieses aber durch den Heiligen Geist und durch Gottes Kraft, durch Gott selber in uns geschieht. Aber dazu muss man erst einmal vielleicht ganz klein beginnen, um einfach auch das zu erlernen und zu erfahren, dass die Gesetze, die Gott so sagt, dass die stimmen. Und dass man Gott ehrt mit der Erstlingsgabe. Ich weiß, das war früher unter der einfachen Bevölkerung, der frommen Bevölkerung in der Landwirtschaft, war das einfach an der Tagesordnung. Da war es so, dass man zum Beispiel die Früchte, die man so geerntet hat, oder die schönsten oder so, so praktisch eine Erstlingsgabe in ein Kloster gebracht hat oder man dem Priester gebracht oder man hat einfach Gott geehrt mit dieser Ernte und mit so einer Erstlingsgabe. Und dann erzähle ich vielleicht noch ein Wunder, das ich selbst erlebt habe in Afrika, weil wir uns gar nicht vorstellen können, also wir leben so in so einer rationalen Welt, dass zum Beispiel unsere Situation, wie sie da ist, dass sie natürlich voller Sünde ist, dass unsere Situation, dass wir schon gar nicht auf Gott schauen, auch mit allem, was wir zum Beispiel auch ernten, umgehen, wegwerfen, um einfach nur, all diese Dinge, die sind notvoll. Und sind auch gefährlich. Sie sind wirklich gefährlich. Aber ich glaube, eine der größten Gefahren, ist einfach der Götzendienst des Mammon. Und dass diese Gefahr, dass zum Beispiel, dass man immer mehr Geld haben möchte, dass man immer mehr und immer weiter in den Urlaub fahren möchte und all solche Dinge, die spielen eine ganz große Rolle, auch wenn sie ganz klein sind. Und dass man einfach immer mehr vergisst, Gott zu ehren mit dem, was da wächst, mit dem, was er uns schenkt. Und dass eben Götzendienst, also Sünde, hinter unseren Situationen stecken. Ich habe beim letzten Mal oder vorletzten Mal hat der Priester in der Messe ja diese Sache erzählt, wie er da abgeholt wurde von einem Freund, der eben Pilot war und der ihm gezeigt hat, wie eben die ganze Gegend von Hagelschlag so heimgesucht war und alles war vernichtet. Und so werden wir uns auch jetzt ein wenig daran gewöhnen müssen, dass unsere Situationen sich verändern, dass wir auch nicht mehr so viel schimpfen. Warum schimpfen wir eigentlich immer über unsere Regierung? Gott hat nicht gesagt, dass wir darüber schimpfen sollen, sondern dass wir für sie beten sollen. Wir sind da, um hier sie zu segnen. Als Jesus mit diesen vielen Menschen da auch in der Wüste war und man gedacht hat, ja, die müssen ja jetzt endlich mal was essen. Und die Jünger ihm sagten, lass sie los, predige nicht so lange, mit anderen Worten, nicht, dass sie irgendwo hingehen und sich was zu essen kaufen und so. Und dann sagt Jesus ganz einfach, gebt ihr ihnen zu essen. Dieses Wort, das trifft mich immer wieder. Und ich glaube, die Zeit ist gekommen, gebt ihr ihnen zu essen. Wir werden die heiligen Gesetze lernen und werden dann den Menschen zu essen geben, die Hunger haben. Und dann werden sich viele bekehren. Wir gehen einer herrlichen Zeit entgegen. Aber wir müssen eben lernen und schauen, was sagt denn Gott? Wie hat er die Gesetze, was hat er alles da gesagt? Das Eigenartige ist, dass die ganzen jüdischen Gesetze Erntegesetze sind. Das ist ja auch so seltsam. Aber wir haben uns daran gewöhnt, wir holen aus dem Land, nicht aus dem Land holen wir es, sondern holen das daher und denken, so geht das immer weiter. Was wurde früher auch zum Beispiel die Prozessionen, die über die Felder durchgeführt worden sind. All diese Dinge, da werden wir wieder hinkommen. Oder zum Beispiel in der Heiligen Messe, den Feldersegen. Jedenfalls werden wir nachher uns sehr freuen, wenn wir merken, dass alles, was Gott in der Heiligen Schrift gesagt hat, so ist es. Und es ist besser, man guckt nach. Man guckt nach, beispielsweise, wenn man plötzlich so ein Gerät hat, so wie man heute die Geräte so bekommt. Nicht? Ich bekam ein Handy, ne? Und der Elmar, der hat sich, wer weiß wie lange, abgemüht, um danach zu gucken, wie das funktioniert, wie manches funktioniert, weil es meistens immer verschieden sind. Aber dann gucken wir nach, dann lesen wir die Gebrauchsanweisung. Aber dass wir die Heilige Schrift als ein solches Buch erkennen, das haben wir vergessen. Und da ist zum Beispiel dieses heilige Gesetz, gib Gott zuerst. Höre auf die Stimme Gottes. Und diese Witwe wird nachher wirklich für Elia die Quelle, wo er ernährt wird. Einfach, weil sich das Mehl immer weiter vermehrt und das Öl auch. Und wir sehen, Gott hat solche großen Möglichkeiten. Und so, glaube ich, dürfen wir jetzt nicht auch auf unsere Wirtschaftssituation schauen, sondern wir als Christen sollten ganz anders hinschauen. Wir sollten auf Gott schauen und überall dahin schauen, was machen wir denn falsch? Wo müssen wir umkehren? Wo müssen wir Korrekturen ansetzen? Und dann können wir ja anfangen, uns zu korrigieren zu lassen. Aber das ist erst einmal, was ich heute so sagen möchte, so ganz grundsätzlich, was für eine Gnade im Geben ist, weil es ein geistliches Gesetz ist. Und diese geistlichen Gesetze sind immer viel stärker als die natürlichen Gesetze. Sie sind der normalen Schöpfung übergeordnet, weit übergeordnet. Und bestehen auf dem Prinzip des Glaubens. Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.